Oder wie geht es uns, wenn wir auf der Arbeit unterwegs sind oder hier in der Gemeinde? Wir tun etwas und dann kommt jemand und der kritisiert uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht macht es richtig was mit dir und du merkst, hey, wie kann er das sagen? Ich habe doch mein Bestes gegeben. Warum kritisiert er mich? Oder wenn wir zu Hause sind, vielleicht kennst du das, Gebetszeiten. Manchmal ist Gott so ein kleiner Wunschautomat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man wirft so ein bisschen was rein, vor allem damals in meiner Jugend. Da habe ich viele Online-Spiele gespielt. Und manchmal sah es so aus, als ob ich nicht gewinne. Und dann habe ich schnell gebetet, Herr, schenk mir noch irgendwie einen Sieg. Ja, damals habe ich tatsächlich so gebetet. Damals war mir das irgendwie wichtig. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennst du sowas. Vielleicht bist du aber auch nicht der große Beter, so wie wir gerade auch in dem Video gesehen haben. Und dann kommt eine Notsituation und dann merkst du, okay, dann wirst du zum feurigen Beter und du merkst, jetzt geht's los, jetzt ist meine Zeit, jetzt muss ich aber auf jeden Fall beten. Oder kennst du die Situation von deiner Identität? Manchmal, wenn alles im Leben richtig gut läuft, dann bist du manchmal tendenziell vielleicht ein bisschen stolz und du merkst, ich hab's im Griff. Und dann kommt diese eine Sünde, mit der du vielleicht immer wieder zu kämpfen hast oder du wirst wieder kritisiert und dein Pendel schwingt rüber auf die andere Seite und du merkst, du bist in der Grube der Selbstverdammnis, Minderwertigkeitsgefühle kommen hoch und wir verurteilen uns und wir denken, wir sind der einzigste Mensch auf diesem Planeten, der irgendwelche Probleme hat. Ich kenne einige dieser Gedanken und vielleicht kennst du sie auch. Und es ist ziemlich egal, ob wir jetzt gläubig sind oder nicht gläubig. Jeder Mensch hat irgendein Wertesystem, irgendetwas, wo er Annahme bekommt, wo er Selbstwert bekommt, wo er mit unterwegs ist. Und meistens hängt das mit unserem Tun zusammen. Und die Seite, die ich jetzt gerade aufgezeigt habe, das ist die religiöse Seite. Die religiöse Seite sagt, Chris, du musst etwas tun, damit du von Gott etwas erhältst oder von einem System etwas erhältst. Und das Evangelium stellt sich komplett dagegen. Das Evangelium sagt, weil ich angenommen bin in Christus, kann ich gehorchen, weil ich in Christus alles habe. Ich hoffe, ihr merkt den Unterschied. Das ist nämlich wichtig für diese Predigt. Und ich möchte am Anfang nochmal eine kleine Tabelle mit euch durchgehen, weil das ist wichtig, weil wir heute einen herausfordernden Text haben. Und zwar, die Religiosität sagt, Annahme bekomme ich, weil ich Pflichten erfüllt habe. Nein, das Evangelium antwortet, allein aus Gnade, du kannst nichts tun, um bei Gott angenommen zu werden. Die religiöse Seite sagt, ich werde angetrieben aus Angst. Und das Evangelium sagt, brauchst du nicht haben, du bist schon angenommen. Du darfst aus Dankbarkeit handeln. Wann sind wir gehorsam? Ja, die religiöse Seite, die sagt, okay, wir tun etwas, damit wir von Gott etwas erhalten. Aber im Evangelium erfahren wir ja, wir haben schon alles bekommen und deshalb können wir sagen, okay, ich gehorche Gott, ich folge Christus nach, um ihm ähnlicher zu werden. Wenn Kritik kommt, ich habe schon gesagt, die eine Seite sagt, es ist ein richtiger Identitätsangriff, das macht was mit dir, du fällst richtig aus der Bahn, aber die andere Seite, das Evangelium sagt, ja, es ist schwer, ja, das macht was mit mir, weil ich ein Mensch bin, aber es ist erträglich, weil ich bei Gott angenommen bin. Wenn wir beten, religiöse Tendenzen gehen dahin, Gott ist der Wunschautomat. Wir werfen eine Sache nach der anderen rein und wir bekommen dann irgendwas raus. Und wenn nicht, dann sind wir auch noch sauer auf Gott. Und die andere Seite ist, das Evangelium. Aus Dankbarkeit haben wir ausgeprägte Zeiten des Lobpreises, Gemeinschaft mit Gott, um seiner selbst willen und nicht nur wegen uns. Und unsere Identität basiert nicht auf dem, was wir tun, nicht auf dem, was wir leisten. In unserer Gesellschaft, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Der ganze Westen tickt so. Aber das Evangelium sagt, in Christus haben wir alles. In Christus sind wir das, was wir sind. Bitte behaltet euch diese Tabelle im Kopf. Ihr kriegt die nachher auch, wie schon gesagt. Weil der Text, den wir jetzt angucken, der ist doch herausfordernd. Und zwar finden wir den Text heute in Philipper 2, Vers 12 bis 18. Ich habe ihn euch auch mitgebracht. Mit Absicht aus der Elberfelde. Wir gucken später noch eine modernere Variante an. Da lesen wir, daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Okay, Herr, warte mal. Stopp. Da steht ja, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Aber Chris, hast du nicht gerade gesagt, durch das Evangelium sind wir angenommen? Ja, alles cool, wir kriegen das geregelt. Lasst uns mal weiterlesen, wir gucken uns den Text im Kontext an. Dann lesen wir weiter. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifeln, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines vertretenen und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Halleluja. Ja, herausfordernder Text. Und es ist immer gut, wenn man sich mit einem Text beschäftigt, sollte man auch so ein bisschen die Eckdaten von dem Brief kennenlernen. Dann kann man die Sachen besser einordnen und das wollen wir jetzt mal tun. Der Philipperbrief steht im Neuen Testament. Es gibt ja in der Bibel 66 Bücher, ein Altes Testament, ein Neues Testament. Und jetzt die Frage, der Philipperbrief, wer hat den geschrieben? Weiß das jemand? Paulus? Okay. Wer möchte mal Philipper 1, Vers 1 lesen? Ja, Annalena unterstützt mich hier tatkräftig. Halleluja. Alles gut. Philipper 1, Vers 1. Aha. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus. Okay, da steht Paulus und Timotheus, aber ich gebe euch recht. Tatsächlich, der Brief enthält sehr, sehr viele Ich-Botschaften. Paulus hat den Brief geschrieben, aber Timotheus war auch irgendwie dabei. Es ist immer wichtig, dass wir gut lesen, was da steht. Jetzt die Frage, weiß jemand, wann die Gemeinde in Philippi gegründet wurde? Habt ihr eine Ahnung, wo könnte sowas stehen? Okay, ich verrat's euch. In Apostelgeschichte 16 lesen wir, dass Paulus die Gemeinde gegründet hat auf seiner zweiten Missionsreise. Das ist so ungefähr das Jahr 49 bis 50 nach Christus. Und tatsächlich, die Gemeinde in Philippi ist die erste Gemeinde auf dem europäischen Boden. Ich weiß, ich war auch ein bisschen verwundert. Ich dachte auch, es wäre die FCG Darmstadt gewesen, aber war es nicht. Okay, die Bibel hat mal wieder recht. Na, da wird man eines Besseren belehrt. Und das Spannende an der Gemeinde ist, da sind wenig Juden da, vielleicht sogar keine. Aus dem Brief wissen wir, die Namen deuten darauf hin, dass es griechisch-römischsprachig war. Und die Umwelt war sehr götterlastig. Okay, das ist auch nochmal wichtig für unseren Text nachher. Paulus hat den Brief im Gefängnis geschrieben. Es ist ein Gefangenschaftsbrief. Aber wir wissen nicht ganz genau, wo er den geschrieben hat. Eventuell Rom, dann wäre es 61 oder Ephesus 55. Da ist man sich nicht so ganz sicher. Und warum hat Paulus den Brief geschrieben? Naja, es gibt mehrere Anlässe. Paulus saß im Gefängnis. Er wollte den Philippern, weil er mit denen ein sehr gutes Verhältnis hatte, erstmal sagen, okay, wie geht's mir eigentlich? Weil damals, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, damals gab es noch kein WhatsApp. Also da hat es alles noch ein bisschen länger gedauert. Und deshalb hat er einen Brief geschrieben. Er hat sich bedankt für eine Spende oder eine Gabe, die er bekommen hat. Und dann hat er sich gegen falsche Lehren gestellt. Und dann kommt diese berühmte Passage, die vermutlich alle so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und zwar, dass Christus im Himmel war, es aber nicht für einen Raub hielt und auf diese Erde kam, um gehorsam zu sein. Um gehorsam zu sein und zu dienen bis in den Tod. Und dass Jesus Christus ein Vorbild ist. Und jetzt verstehen wir auch, warum da daher steht. Daher bezieht sich auf den Text davor. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Abwesenheit, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Oh wow, okay, ziemlich heißes Eisen, lasst uns das mal angucken. Was könnte Paulus damit meinen, wenn er sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern? Als erstes ging die Botschaft ja an die Philipper, aber sie steht in der Bibel, also gilt die auch irgendwie uns und wir müssen ja verstehen, was damit gemeint ist. Meint Paulus also, wir sollen unsere Rettung erarbeiten. Das könnte man ja auf den ersten Blick meinen, aber das widerspricht ja genau der Lehre von Gnade und Glauben. Und wichtig ist, wir sollten die Bibel immer im Kontext lesen. Also gucken wir mal ein bisschen weiter vor. Paulus schreibt nämlich in Philipper 1, Vers 5 und 1, Vers 28, dass die Philipper schon gerettet sind und dass sie Anteil am Evangelium haben. Okay, die sind gerettet. Okay, also Paulus scheint das nicht zu meinen und wir müssen das natürlich ein bisschen querprüfen. Lasst uns mal in den anderen Brief gucken. Meine Lieblingsstelle Epheser 2, Vers 8 und 9. Dort lesen wir noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Halleluja. Okay, wir sind auf der sicheren Seite. Wir müssen unser Heil nicht erarbeiten. Weil wenn Paulus von Heil schreibt, meint er immer, dass Gott in das Leben von Menschen wirkt. Er hat Heil geschaffen und dieses Heil ist jetzt schon Wirklichkeit. Wir können jetzt schon in diesem Heil leben. Und es ist das einzig und allein gewirkte Handeln unseres gnädigen Gottes. Was meint Paulus mit bewirken? Das müssen wir uns ja jetzt doch mal angucken. Und es kann so übersetzt werden mit vollenden, mit ausführen oder mit hervorbringen. Es meint also etwas, dass etwas zum Ausdruck kommt. Okay? Auf gut Deutsch, es soll im Leben sichtbar werden. So könnte man das ganz, ganz modern sagen. Paulus möchte also sagen, du hast ein neues Leben geschenkt bekommen und jetzt gibt es eine Folge. Und diese Folge heißt, dass das Leben, das du bekommen hast, sich nach außen hin auswirkt. Aber nicht aus eigener Kraft, sondern es ist Gott, der in uns wirkt, der das Wirken und das Wollen in uns vollbringt, denn Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist in uns. Es ist also allein Gott, aber nicht ohne den Menschen. Und ich möchte es mal verdeutlichen mit einem Bild, was wir alle kennen, weil wir Menschen sind. Und zwar, jeder Mensch hat biologisches Leben bekommen. Okay? Das ist einfach faktisch, weil ihr hier seid. Jeder von uns lebt. Niemand käme jetzt auf die Idee zu sagen, Essen und Trinken ist ziemlich religiös, gell? Nee, Essen und Trinken ist nicht religiös, sondern ist die natürliche Folge, eine total sinnvolle Folge, darin zu leben, dass du Leben hast und das zum Ausdruck bringst. Das tun wir jeden Tag. Und niemand käme auf die Idee zu sagen, hey, schaut euch mal den Bernd an. Der trinkt Wasser und der isst. Was für ein religiöser Spinner. Nee, darauf käme keiner auf die Idee. Es ist total vernünftig, Essen und Trinken zu sich zu nehmen. Und genau das ist geistlich auch wahr. Wir haben durch die Wiedergeburt neues Leben bekommen. Und jetzt als Folge, das meint nämlich Paulus, Werke sind eine Reaktion, eine Folge darauf, dass wir Heil bekommen haben. Für Paulus ist es eine Selbstverständlichkeit. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, aber war das nicht vor allem Jakobus, der gesagt hat, Glaube ohne Werke ist tot? Ja, das ist richtig, aber wusstest du gleichzeitig, dass es in jedem Paulusbrief um gute Werke geht? Paulus treibt es sogar auf die Spitze, wenn er im Römerbrief sagt, es geht um Glaubensgehorsam. Am Anfang vom Römerbrief und am Ende vom Römerbrief finden wir diese zwei Begriffe, Glaubensgehorsam. Sie klammern den Römerbrief sozusagen ein. Und auch Jesus spricht davon. Wenn wir lesen in der Bergpredigt, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und, ja und was, auswendig lernt, der sie abschreibt, der sie weitersagt oder jemand, der sie gut designt und auf Instagram postet. Wer? Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und tut, genau, und danach handelt, ja, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf einen felsigen Grund gebaut hat. Halleluja. Ich möchte es nochmal verdeutlichen. Und zwar habe ich euch ein Schaubild mitgebracht. Es gibt ein Wirken in unserem Leben. Gott wirkt. Und jetzt ist die Frage, wie stehen wir dazu sozusagen? Der religiöse Mensch würde sagen, weil ich etwas getan habe, hat Gott in meinem Leben gewirkt. Es ist meine Leistung. Ich habe was getan und Gott hat ja sozusagen handeln müssen, weil ich bin ja so ein toller Mensch und deshalb muss Gott halt irgendwas tun. Aber nein, wir Menschen, wir sind angewiesen darauf, dass Gott gnädig handelt. Er hat seinen Sohn gesandt, weil wir es eben nicht schaffen alleine, sondern wir brauchen Erlösung, die nur aus Jesus möglich ist. Und wenn Gott wirkt, dann dürfen wir darin leben. Und das ist dann im Evangelium zu leben. In unserer heutigen Zeit vergessen wir gerne das, Gott unser Leben einmal bewerten wird. Und Paulus stellt sich mit diesem Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, eigentlich gegen falsche Heilssicherheit. Manchmal denken wir ja, okay, Kirche ist so ein bisschen wie ein Luxusschiff, so ein Kreuzfahrtdampfer. Hey, da steigen wir ein Und dann können wir entspannen. Dann legen wir uns auf die Sonnenmatte und denken, ah, herrlich, ich bin gerettet. Halleluja, mir kann nichts mehr passieren. Das ist so gut. Ja, und ein Mann, den ich sehr schätze, Dallas Willard, der schreibt in einem Buch über Nachfolge etwas Ähnliches. Er sagt, er vergleicht, manche Christen sind ein bisschen wie Vampire. Das ist ein hartes Bild. Und was meint er? Er sagt, das Erlösungsblut Jesu, ja, das nehmen wir an. Ja, das wollen wir, weil gerettet will ja jeder werden. Aber dann sagen wir, okay, ciao Jesus, wir sehen uns im Himmel. Ich habe ja noch ein Leben hier auf der Erde zu leben. Und das, was wir damit ausdrücken, ist Jesus, also ganz ehrlich, das mit dem Blut und das mit dem Tod, das ist super und danke, dass du zu Vorbild bist. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist mir dein Wille ziemlich egal. Die Bibel kennt diese Gefahr. Ja, die Bibel kennt diese Gefahr und deswegen warnt sie uns. Und ich habe uns was mitgebracht, einen Song, den hat man bei uns in der Gemeinde häufiger gesungen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diesen Song und ich habe ihn euch mitgebracht. So, jetzt brauche ich hier das Kabel noch, ein bisschen mehr Platz. Weil das Lied bringt das sehr, sehr gut zum Ausdruck.
Reinige mein Herz, nimm, was mich trennt von dir und mach mich heilig. Reinige mein Herz, nimm, was mich trennt von dir. Tief in mir Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen. Herr, mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen, mein Meister, und deinen Willen tun.
Ja, das Lied bringt es irgendwie zum Ausdruck. Jesus ist nicht nur Erlöser, Jesus ist auch Herr. Wir wollen seinen Willen tun, Jüngerschaft, mit ihm unterwegs zu sein. Ja, das Lied hat mich in letzter Zeit sehr bewegt und immer wieder zum Nachdenken angeregt. Und tatsächlich denke ich, ja, wir dürfen darin leben. Vielleicht denkst du, Chris, das klingt ziemlich hart. Ja, Paulus hat auch harte Worte. Er sagt, mit Furcht und Zittern. Was meint Furcht und Zittern? Sollen wir Angst haben vor Gott? Sollen wir ganz klein werden? Aber ist er nicht der gute, liebende Vater? Nein, Furcht und Zittern meint nicht, dass wir Angst haben vor Gott, sondern dass wir in einer Ernsthaftigkeit vor ihn kommen. Gott ist Gott und wir sind Menschen. Er ist unser Vater, wir sind angenommen in ihm und dennoch ist Gott Herr. Und das wollte Paulus damit ausdrücken. Er meint nicht Angst, sondern er meint, wir dürfen darin leben. Und dieses Leben im Glauben sollen wir vollbringen. Nicht nur aus eigener Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, die er uns zur Verfügung stellt. Deshalb schreibt er, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Hiermit ist kein weiterer Schritt im Christenleben gemeint. Keine weitere Stufe, kein Level Up, das du erreichen kannst, wo du Erfahrungspunkte sammelst wie in so einem Spiel und dann bist du irgendwie ein besserer Christ. Nee, sondern es ist eine Folge, in der du lebst. Es geht nicht darum, Maßstäbe zu erfüllen, sondern es geht darum, mit Christus unterwegs zu sein. Niemand ist besserer Christ, wenn er heiliger lebt. Wusstest du das? Vor Gott sind wir alle gleich. Du kannst nie mehr werden als ein Kind Gottes und ein Jünger Jesu. Du wächst nur in der Erfahrung, nur deine Zeit, mit der du mit Gott unterwegs bist, die ist unterschiedlich. Jeder Christ hat vor Gott eine geheiligte Stellung. Das lehrt uns Hebräer 10, Vers 10. Da lesen wir das ganz deutlich. Vor Gott hat jeder eine geheiligte Stellung durch Jesus Christus und was Christus am Kreuz getan hat. Und gleichzeitig sind wir aufgefordert, jetzt darin auch zu leben. Heiligung ist eine kontinuierliche Sache im Leben eines Christen. Und Jesus ähnlicher zu werden, können wir ganz praktisch, indem wir ihn anschauen, indem wir in seinem Wort lesen, indem wir Lobpreis machen, indem wir Gemeinschaft unter Christen pflegen, indem wir zum Beispiel einen Hauskreis besuchen, gemeinsam unterwegs sind, indem wir beten, indem wir die Waffenrüstung anziehen, Frucht des Geistes uns vornehmen, darin auch zu wachsen. Es ist die Frucht des Geistes, es ist allein Gott, aber nicht ohne den Menschen. Ja, dass wir die schädlichen Handlungen abdrücken von der Sünde und das, was gut ist, was wir tun sollen, wozu wir aufgefordert sind, dass wir das umsetzen. Ich weiß nicht, wer Spurgeon kennt. Spurgeon, einer der größten Prediger dieser Welt. Und er hat gesagt, die wahre Wurzel der Heiligung liegt im Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Aus Dankbarkeit wollen wir ihm nachfolgen. Nicht aus Religiosität, nicht aus Angst. Und ein großer Theologe des 20. Jahrhunderts, Adolf Schlatter, schreibt Folgendes. Heiligung ist die Bewahrung der Verbundenheit mit Gott, die das, was von Gott scheidet, abstößt und das, was mit ihm verbindet, ergreift und festhält. Das wird darunter verstanden. Manche Menschen fragen sich ja, okay, Herr Pastor, wie weit kann ich denn gehen, damit nichts Schlimmes passiert? Wie weit kann ich denn eine Sünde treiben, damit ich irgendwie nicht, dass nichts Schlimmes passiert? Ich glaube, dass die Frage falsch ist. Ich glaube, dass Gott Liebe ist. Ich glaube, dass Gott ein guter Vater ist und dass er gute Pläne für uns hat. Und ich für mich glaube, dass die wichtige Frage ist, wie nah kann ich Gott kommen? Wie nah, wie ähnlich kann ich ihm werden? Und das hat Jesus ganz deutlich gezeigt. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um für unsere Schuld zu sterben, damit wir freien Zugang zum Vater haben, damit wir mit ihm leben können, dass wir mit ihm überhaupt unterwegs sein können. Davor konnten wir es nicht. Und eine kleine Geschichte verdeutlicht das sehr gut. Und zwar, ein Kutscher, also ein Gutsbesitzer, hat einen neuen Kutscher gesucht. Und da kamen drei Leute, die haben sich beworben. Und er hat den ersten gefragt, wie nah kannst du am Graben vorbeifahren, ohne umzufallen? Und er sagte, okay, vielleicht 20 Zentimeter, mehr traue ich mich nicht. Okay, fragte den zweiten, wie nah kannst du an den Graben fahren, ohne umzufallen? Vielleicht auf 10 Zentimeter. Okay, und er fragte den Letzten und er schlug sich auf die Brust und sagte, lieber Herr, vom Graben bleiben wir weg, soweit wir können. Und diesen stellte der Herr an, weil er klug gehandelt hat. Und in diesem Bezug, so sollten wir auch in Bezug auf Sünde umgehen. Wir sollten nicht mit der Sünde spielen, sondern uns davon fernhalten. Schauen wir ins Leben. Wenn ich in mein Leben gucke, dann merke ich, oh Chris, es gibt Gedanken, oh Mann, die hätte ich nicht denken sollen. Es gibt Herzenseinstellungen, die sind nicht gerade friedfördernd. Die fördern nicht den Frieden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt sogar Taten in meinem Leben, die würde ich gerne rückgängig machen. Ja, ich bin meilenweit davon entfernt, perfekt zu sein. Ja, es gibt Momente in meinem Leben, da würde ich gerne umkehren. Da würde ich gerne sagen, oh Mann, hey, es ist so ein Bockmist geschossen. Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Und nein, wir können nicht alles rückgängig machen auf dieser Erde. Paulus lehrt uns aber in Römer 8, wir können nicht aus der Liebe Gottes fallen. Gottes Liebe, Gottes Ja zu uns Menschen steht. Er hat seinen Sohn schon gegeben, als wir noch Sünder waren, lehrt uns Römer 5, glaube ich es. Ja. Und die gute Nachricht ist trotzdem, ja, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Veränderung ist möglich durch das Evangelium und durch den Heiligen Geist. Lasst uns weiterlesen. Tut alles ohne Murren und Zweifeln, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder inmitten eines verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in dieser Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Halleluja. Wir können uns gegen die Veränderung, die Gott in uns wirken will, sträuben. Ja, diese Freiheit haben wir. Wir können sagen, nein, ich habe keine Lust auf Veränderung. Ja, wir können in dem bleiben, wo wir sind. Aber wir sind angehalten, Jesus ähnlicher zu werden. Es geht darum nicht, dass wir irgendwie bessere Christen werden, dass unser Ego gestützt wird, dass wir sagen können, guck mich mal an, ich habe das bewältigt, ich habe das überwunden und ich krieg das hin und wie kannst du denn noch sündigen? Das ist die religiöse Natur, die sowas sagt. Nein, es geht darum, dass wir leuchten und zwar, dass Menschen sehen, dass wir mit Christus, mit dem lebendigen Gott, eine wirkliche Beziehung haben und er verändert uns und er macht uns liebenswürdig und beziehungsfähig. Franz von Assisi hat es einmal folgendermaßen ausgedrückt. Predige das Evangelium zu allen Zeiten und benutze, wenn nötig, auch die Worte. ja, unser Leben ist Zeugnis. Unser Leben ist Zeugnis für Christus. Gott will dich nicht kontrollieren, sondern er will mit dir kooperieren. Bei den Rangers sagen wir, mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen. Ja, wir wollen Diener sein. Wir wollen für Menschen da sein. Wir wollen unseren Mitmenschen. Wir wollen der Gesellschaft dienen. Gott will uns nicht kontrollieren, sondern er will mit uns kooperieren. Vor einem Monat an Silvester hatten wir Besuch von Helens Schwester und ihrer Familie und wir waren am Felsenmeer. Und dieses Felsenmeer drückt eine Sache sehr gut aus. Es sieht aus wie unser Leben. Ja, unser Leben ist holprig. Da gibt's Herausforderungen. Unserem Leben, ja, da gibt's Steine, die sollten wir manchmal vielleicht wegräumen. Über manche müssen wir drüber klettern. Über manche, ja, ärgern wir uns, da kommen wir vielleicht nicht so richtig drüber. Da schaffen wir es nicht. Und manche müssen wir außen rumgehen. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist ist wie das passende Schuhwerk für dieses Felsenmeer, für unser Leben. Wir müssen nicht alleine durchs Leben gehen, sondern Christus in uns, durch den Heiligen Geist, gibt uns die Kraft und die Fähigkeit und das Wirken und das Wollen, dass wir das können. Wir sind nicht alleine. Yes. Laufen? Laufen müssen wir trotzdem selber. Ja, laufen müssen wir selber. Und vielleicht gibt es in unserem Leben Steine, die aufgeräumt werden müssen. Steine, die weg müssen. Und ich will konkret werden von dem, was Paulus an Gemeinden schreibt. Er schreibt über solche Sünden, die es in unserem Leben gibt, wie Süchte, Götzendienst, Okkultismus, Feindseligkeiten, auch Streit gehört dazu, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Selbstsüchtigkeit, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier, Habgier. Ich behaupte, Habgier ist einer der größten Probleme, die wir heutzutage tatsächlich haben. Lüge, das ist so die akzeptierte Sünde in unserer Welt irgendwie, guckt nur in die Nachrichten mal rein. Geldgierig, großtuerisch zu sein, arrogant, beleidigend, undankbar, ohne Mitgefühl, unversöhnlich, gewalttätig, voller Hass auf das Gute, zu Verrat bereit, nur für das Vergnügen leben, Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Oh wow, okay, Chris, da hast du eine Liste ausgepackt. Ja, ich weiß. Ja, das sind Punkte, an denen dürfen wir arbeiten. Ja, da gibt's Punkte, die sind schädlich für dich und für deine Umwelt und für deine Beziehung zu Gott. Jesus ist auf diese Erde gekommen und ist für die Sünde, die Adam begangen hat und die immer noch an uns haftet, mit der wir immer noch zu kämpfen haben, gestorben und für die, die wir selber auch tun. Dafür ist Christus gestorben. Wir sind frei davon. Wir haben eine geheiligte Stellung vor Gott. Aber was wir täglich merken, da müssen wir nur in unsere Umwelt gucken, die schädliche Auswirkung der Sünde, die schreckliche Auswirkung, ja, die erleben wir jeden Tag. Jeden Tag erleben wir schreckliche Auswirkungen der Sünde. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind beteiligt daran, dass es schreckliche Auswirkungen auf dieser Erde gibt. Aber es gibt Möglichkeiten, Wege, das umzukehren. Wir können das wenden, wir können da mit kämpfen, wir strugglen und wir bekommen den Heiligen Geist, können da Fortschritte machen und wir erleben genau das Gegenteil. Wir erleben Freiheit, wir erleben Liebe, Selbstannahme, gesunde Beziehungen, Freude, Geduld. Wir werden freundlicher, gütig, Treue, wir werden rücksichtsvoller, wir werden verständnisvoller, wir bekommen Selbstbeherrschung, Bescheidenheit. Wir suchen nicht mehr nur den eigenen Vorteil und wir tragen anderen nichts nach. Wir werden vertrauenswürdiger, unsere Ehrlichkeit wächst und wir werden vergebungsbereit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich diese Liste höre, dann will ich eher so leben. Ich will das andere gar nicht. Ja, ich merke, ich werde immer wieder fallen und sonst irgendwie. Aber ich will anders leben. Ich will mit Gott leben. Jesus ist für mich wirklich ein Vorbild. Wisst ihr, Sünde zerstört Beziehungen. Sünde zerstört ja erstmal die Beziehung zu Gott. Aber Sünde hat auch eine beziehungszerstörende Struktur auf dieser Welt, in denen wir leben. Und Jesus kam her, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, aber auch die Beziehung ja untereinander, dass wir wieder gesündere Beziehungen haben können. Und ich möchte uns echt ermutigen, die beste Ehevorbereitung, die wir tun können, ist Heiligung. Und wenn wir Probleme in Ehe haben, dann dürfen wir an unseren sündigen Punkten tatsächlich arbeiten. Weil Sünde zerstört Beziehung und Heiligung heilt Beziehung. Nach außen hin passiert dann Folgendes, wenn wir anders leben. Und zwar, wir werden leuchten. Achtung, das wird jetzt hell. Ja, wir leuchten. Wenn ihr so durch die Welt lauft, da fallt ihr auf. Das geht gar nicht ohne. Also wer tatsächlich anfängt, in Heiligung zu leben, der fällt auf, der macht einen Unterschied in dieser Welt. Und wie kann dieser Prozess aussehen? Lass uns das doch mal gucken. Also, als erstes, wir müssen festhalten, Heil, Rettung kommt nur von Gott. Wir können uns nicht das Heil erarbeiten. Aber wir können im Heil leben. Und dann kommt die Veränderung durch Gott. Es ist allein Gottes Wirken, aber nicht ohne den Menschen. Warum? Damit wir Christus ähnlicher werden. Ja, damit wir ihm ähnlicher werden und ihm Ehre geben. Und wie können wir das machen? Indem wir das Wort des Lebens festhalten. Und was ist damit gemeint? Es meint das Evangelium. Und wichtig ist hierbei zu erwähnen, wir als Menschen können die Sünde auf dieser Welt nicht ausrotten. Wir können nicht perfekt leben. Das funktioniert nicht. Aber wir können heiliger leben. Wir können Jesus ähnlicher werden. Ja, und als Christen wollen wir ja Jesus nachfolgen. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Und ich gebe euch ein Versprechen. Im Himmel gibt es keine Sünde mehr. Ja. Lasst uns weiterlesen. Vers 16. Genau. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Halleluja. Wisst ihr was? Paulus sagt einfach, er will Frucht hinter sich lassen. Und das kann ich total gut verstehen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gebetet, und es ist mein Anliegen, mein Herzensanliegen, dass diese Predigt nicht fruchtleer bleibt, sondern dass sie Frucht bringt in eurem Leben und auch in meinem Leben. Ich bin da voll mit dabei. Und ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn ihr Kuchen backt, dann hofft ihr, dass der Gast den Kuchen isst und dass er schmeckt, dass der Frucht bringt, dass das, was wir tun, eine Auswirkung auf diese Welt hat. Und Paulus möchte, das ist sein Herzensanliegen, dass das Evangelium sich verbreitet, dass Menschen gerettet werden, dass sich Lüge in Wahrheit dreht, dass Armut bekämpft wird, dass Menschen Gott kennenlernen, dass das Leben gesünder wird und dass Familien Halt bekommen. Ja, tatsächlich, das kann funktionieren. Lass uns weiter gucken. Vers 17 und Vers 18. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Der Philipperbrief ist ja schon ein bisschen älter und das verstehen wir vielleicht nicht gleich auf Anhieb. Paulus schreibt ja aus dem Gefängnis und er ist sich nicht sicher. Eventuell stirbt er, vielleicht wird er getötet, das weiß er nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das, was er sagt, ist, der Glaube und der Dienst der Philipper ist ein Opfer. Und er sagt, sein Leben ist wie ein Trankopfer. Ein Trankopfer damals ist ein Opfer, was dazugebracht wurde. Es gab ein normales Opfer und das Trankopfer wurde ausgeschüttet als Dank. Es wurde ausgeschüttet, um zu sagen, ja, hiermit bin ich dankbar. Das ist ein Ausdruck einer Zeremonie von damals. Das haben die Philipper verstanden. Wir verstehen das nicht vielleicht auf Anhieb. Deshalb habe ich euch das mal so vorgemacht. Ja, was meint Paulus? Sterben? Sterben für Christus? Und dann schreibt er über Freude. Ja, Freude. Für Paulus ist Sterben ein Gewinn, weil er Christus kennt, weil Christus alles ist, was er haben möchte. Und deshalb dürfen sich auch die Philipper freuen. Und die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, der Philipperbrief wird als Brief der Freude bezeichnet, weil 9-mal kommt Freude vor. 4-mal als Aufforderung, als Befehl, Philipper, freut euch. Und 5-mal einfach so. Ja, Paulus stellt das christliche Leben, den Dienst, die Jüngerschaft und die Heiligung in den Kontext der Freude. Es ist nicht, oh Mann, jetzt, ich muss wieder irgendwas tun und sonst irgendwie. Nein, Christus hat alles getan, aber wir dürfen ihm ähnlicher werden und wir merken, dass wir dadurch zufriedener werden, zutiefst, unser Herz wird zufrieden. Im Glauben, da können wir, da dürfen wir und da sollen wir uns freuen, weil wir allen Grund zur Freude haben, wisst ihr das? Hey, wir sind gerettet allein durch Jesus Christus. Wir dürfen uns freuen. Heil ist allein in Gott. Und wir haben es bekommen, wir müssen es nicht erarbeiten. Aber wir dürfen uns genauso freuen, wenn Gott an uns arbeitet, weil in Johannes 15 lesen wir ja auch, dass er uns beschneidet, damit wir noch mehr Frucht bringen. Ja, wir sind eingeladen, mit Gott unterwegs zu sein, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ja, vielleicht müssen wir sogar Nachteile in Kauf nehmen. Ja, wir dürfen uns freuen. Paulus war im Gefängnis. Ja, und wenn wir uns daran erinnern, er kannte Jesus, er hat ihn erlebt, er hat Heil bekommen. Und das dürfen wir auch verinnerlichen. Und wenn wir das konkret auf unsere Lebenssituation heute übertragen, ich weiß, Corona fühlt sich für uns alle und für viele noch viel mehr an wie ein Gefängnis. Paulus war auch im Gefängnis. Und er ermutigt uns, freut euch, weil ihr Rettung habt. Und auch die Gemeindesituation, ich weiß, sie ist nicht einfach, aber er sagt, freut euch in all dem. In Philipper 4, Vers 4 findet Paulus die absolute Spitze und er sagt, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Ja, der Grund liegt in der Rettung von Jesus Christus. Wie können wir jetzt konkrete Schritte tun? Wie können wir diese Predigt eigentlich in unserem eigenen Leben anwenden? Ich will euch mit hineinnehmen in das, wie ich das mache. Und zwar, ich habe zu Hause ein Blatt Papier, ganz oldschool. Da habe ich Punkte draufgeschrieben, die ich ablegen möchte und Punkte, die ich anziehen möchte, die ich verändern möchte in meinem eigenen Leben. Und hier geht es nicht darum, dass wir 100 Punkte auf einmal angehen. Das geht gar nicht, sondern wir gehen kleine Schritte. Schritt für Schritt, Step by Step gehen wir nach vorne. Und das tun wir nicht alleine, sondern ich lade den Heiligen Geist ein, dass er mir Kraft gibt, dass er mich erinnert. Und dann gehe ich ganz aktiv mit ihm nach vorne. Und dann gibt es Momente in meinem Leben, ja, da falle ich, da verbocke ich's. Und dann merke ich, okay, ich halte inne. Ich weiß, ich bin in Christus angenommen. Und Herr, ich bitte dich um Vergebung, wenn ich da echt daneben lag. Beziehungsweise ich versuche auch das, wo ich die Auswirkungen auf meine Mitmenschen tangiere, sie um Vergebung zu bitten. Und ich möchte tatsächlich so leben wie Jesus. Ich möchte ihn als Vorbild haben. Und dann, ja, ich tue nachjustieren und dann freue ich mich, weil in Christus haben wir immer eine neue Chance. Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Seine Liebe trägt uns. Veränderung ist nicht immer einfach, aber der Heilige Geist hilft uns und stützt uns. Lasst uns unseren Text mal in einer modernen Variante lesen. Ich habe euch hier die NEU-Übersetzung mitgebracht. Das ist die aus der Ranger-Bibel. Und da lesen wir Folgendes. Meine Lieben, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisung immer befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darum zu bemühen, dass eure Rettung sich auswirkt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Tut alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den vertretenen und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten, indem ihr die Botschaft des Lebens darstellt. Dann werdet ihr am Tag, an dem Christus wiederkommt, Grund meiner stolzen Freude sein, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Und wenn mein Leben auch wie bei einer Opferzeremonie als Trankopfer für euren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr sollt glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Wie bringst du es zum Ausdruck, dass Gott dich gerettet hat? Wie bringst du es zum Ausdruck, dass Gott dich gerettet hat? Vielleicht hast du über diese Frage noch nie nachgedacht. Weißt du was? Das ist okay. Ja, das ist okay. Heute ist ein guter Tag, dann damit anzufangen. Vielleicht hast du gemerkt, oh wow, ich bin so beschäftigt in meinem Leben, ich habe das echt aus dem Blick verloren. Ja, dann ist heute ein Tag, du darfst durchstarten, darfst neu zurückkommen und neu in der Kraft des Heiligen Geistes weitergehen. Vielleicht denkst du auch, Chris, eigentlich habe ich erwartet, dass du mich heute herausforderst. Dann sage ich, okay, dann bleib auf dem Weg mit Gott und dann lies gerne heute Mittag den ganzen Philipperbrief durch. Vielleicht fordert dich Gott dabei nochmal heraus. Vielleicht kennst du aber Gott auch noch gar nicht. Dann möchte ich dich zu einer ehrlichen Selbsteinschätzung auffordern. Gibt es in deinem Leben Punkte, wo du weißt, du schadest dir selber oder du schadest anderen Menschen und du hast in deinem Herzen eine tiefe Sehnsucht, wo du versuchst, durch alles Mögliche in dieser Welt diese Sehnsucht zu stillen und du schaffst es nicht, dann möchte ich dich einladen. Jesus Christus ist alles, was wir brauchen. Jesus Christus gibt uns das, was wir von Herzen suchen und brauchen. Und Jesus, ja, in seinem Wort, in der Bibel lesen wir, wir bekommen ein neues Herz, weil wir können unser Herz nicht verändern. Wir können unser Verhalten bis zu einem gewissen Grad anpassen, aber unser Herz kann der Mensch nicht verändern. Wir brauchen Jesus Christus, damit wir ein neues Herz bekommen. Und er kann dann wirklich die Sehnsucht in uns stillen. Ja, die Annahme ist allein in Christus. Wir können nichts tun. Es ist allein Jesus Christus, der alles vollbracht hat. Und jetzt können wir in dieser Liebe leben, in dieser Beziehung und es darstellen und zum Ausdruck bringen. Und deshalb lädt ich Jesus ganz persönlich ein, an ihn zu glauben, sein Jünger zu werden, ihm ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und ein Licht zu sein in dieser Welt. Mit all den Hürden, die uns begegnen, ist es trotzdem eine Freude, weil der Schöpfer des Lebens, der Schöpfer dieser Welt, er ist die Quelle der Freude und er ist die Quelle des Lebens und er lädt dich ein. Gott lädt dich ein, mit ihm zu leben. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht,